Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, ich freue mich nochmal hier in Tobach sein zu dürfen. Habt genauso ein komisches Wetter wie wir in Hollokose, Langenholdinghausen. Aber okay, übers Wetter, da meckern wir ja immer. Klimawandel live. Sei es jetzt menschgemacht oder auch ja, dem natürlichen Klimawandel, den die Erde ja immer schon ausgesetzt war. Das soll aber heute nicht Thema sein. Ich habe mein Thema heute, meine Predigt heute überschrieben mit "Woran klebst du?", einfach als Metapher genommen aus dem aktuellen Anlass raus. Unser vorgeschlagener Predigttext steht im Buch Jesaja, Kapitel 29, die Verse 17 bis 24. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen, und die Elenden werden weiter Freude haben am Herrn. Und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein. Und es werden vertilgt alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Und wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, seine Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Herr, öffne du uns jetzt unsere Ohren und unsere Herzen für dein Wort. Heiliger Geist, sprich zu jedem Einzelnen hier und arbeite in uns, damit wir sehen, wie deine Verheißung in unserem Leben greifen kann. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich war letztes Jahr mit meiner Familie in Namibia unterwegs und das ist südliches Afrika und in Afrika, da ist die Schere zwischen Arm und Reich sehr weit auseinander. Aber du hast natürlich auch mal ganz schnell die Seiten gewechselt. Wenn du deinen Job verlierst, deine Rücklagen sind aufgebraucht, kannst die Miete nicht mehr bezahlen, fängt dich kein Sozialsystem auf, sondern hängst direkt auf der Straße. Du triffst an jeder Ecke auf Bettler. Menschen, die verzweifelt sind, die nicht wissen, wie sie ihr Leben am nächsten Tag noch finanzieren können oder auch die nächste Mahlzeit. Vielleicht hängst du in einer ähnlichen Situation, wo alles so richtig festgefahren ist. Ärger am Arbeitsplatz, Stress in der Familie, mit Freunden oder vielleicht bist du auch krank. Du fragst dich genau, wie die Menschen in Afrika oder sonst wo auf der Welt, wie lange soll das noch gehen? Ist das jetzt meine Zukunftsperspektive? Auch Christen bleiben ja von Not nicht verschont. Und viele fragen vielleicht, wie lange dauert es noch, bis Gott eingreift? Vielleicht schreist du auch zum Himmel her, wie lange denn noch, hol mich mal hier raus. Wir suchen nach Halt, nach was Festem. In der Zeit, als Jesaja diese Vision hatte, den Text, den wir eben gehört haben, befand sich Israel auch in einer Zeit ohne Perspektive. Israel hatte viele Kompromisse gemacht in ihrem Leben mit Gott, ging längst eigene Wege. Gott spielte, wenn überhaupt, nur noch so eine Nebenrolle. Und in diese Zeit gibt Gott Jesaja seine Vision und ruft Israel immer wieder zur Umkehr auf. Heute wird ja nur noch polarisiert auf der Welt, und aber auch Jesaja polarisiert hier auch. Hier geht es nämlich um Leben und Tod. Gott will uns auf der anderen Seite Mut machen und gleichzeitig warnt er uns aber auch. In unserem Text heute, da wird von grob zwei Personengruppen gesprochen. Das sind zum einen die Elenden und Armen und auf der anderen Seite die Tyrannen und Spötter. Wenn ich jetzt hier durch die Reihen gehen würde und sagen würde, wo würdest du dich denn jetzt mal hier einordnen? Ich denke, es ging euch genauso wie mir, ich würde mich hier nirgendwo wiederfinden. Man hat ja immer so Bilder vor Augen, der Elende, der vielleicht darum liegt mit Geschwüren. Arm sind wir auch nicht, auch vielleicht nicht reich, aber wir wissen, was wir morgen essen können. Für mich ist das eher so eine Gruppe, mit der man Mitleid haben sollte. Aber ich will nicht bemitleidet werden. Und auf der anderen Seite, da stehen die Spötter und die Tyrannen. Auch keine Charaktere, mit denen ich mich jetzt identifizieren würde. Tyrann, weiß ich nicht, müsste andere fragen, ob ich einer bin. Aber ein Spötter, da stelle ich mir eher Leute vor, die so lauthals ihre Ansichten von sich geben, und je lauter, desto wahrer. Also eher die Unsympathen. Aber es sind immer wirklich eher die lauten Stimmen. Manchmal flüstern die auch und ziehen uns ganz langsam von Gott weg. Aber davon später mehr. Ich denke, wir müssen die Begriffe Arm, Elender, Spötter und Tyrann schon ein bisschen übertragen und anders übersetzen. Den Begriff Elende, den kann man nämlich auch mit Demütige übersetzen. Das ist ein Wort aus dem Althochdeutschen und kommt vom Mut zum Dienen. Das ist so meine innere Einstellung meinem Nächsten, meinem Gegenüber. Gegenüber halt. Dass ich mich nicht über jemanden stelle, sondern meinem Nächsten eher helfe. Wikipedia beschreibt Demut in Verbindung mit Glauben als das Anerkennen der Allmacht Gottes. Demut beschreibt demnach die innere Einstellung eines Menschen zu Gott. Und in die gleiche Richtung geht die Gruppe der Armen in unserem Text. Das sind jetzt nicht die mit gemeint, die nichts auf der Tasche haben. Das geht so eher in die Richtung, wie Jesus sagt, selig sind die geistig Armen. Das sind die Leute, William MacDonald, das ist ein amerikanischer Bibellehrer, der hat das beschrieben in seinem Bibelkommentar, geistig arm als diejenigen, die ihre Hilflosigkeit anerkennen und sich auf Gottes Allmacht verlassen. Sie spüren ihre geistliche Bedürftigkeit und entdecken, dass der Herr ihren Mangel ausfüllt. Manchmal ärgern uns Menschen, manchmal werden wir verletzt, dann sind wir enttäuscht und oft gehen wir dann in so eine Bitterkeit rein, in so einen Hass. Ich denke, das ist genau das, was Satan will, Zwietracht in unsere Herzen säen, gerade unter uns Christen. Dass du plötzlich dem einen oder anderen aus dem Weg gehst, weil der irgendwann mal einen blöden Spruch gebracht hat, der dich wirklich runterzieht. Aber Demut heißt dann eben nicht, den normalen Weg der Bitterkeit und des Hasses zu gehen, sondern lernen zu vergeben, indem ich für meinen Nächsten bete und dass ich die ganze Situation Jesus ans Kreuz lege. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Demut, das ist eine Herzenangelegenheit, das ist was ganz Ehrliches. Es gibt in unserem Text den Gegensatz zum Demütigen, die Spötter und die Tyrannen. Das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Hochmut ist Stolz. Hochmut sagt, ich brauche keinen Gott. Hochmut sagt, ich bin mit meinen Fähigkeiten, das kriege ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Können alleine gewuppt. Hesekiel schreibt im 28. Kapitel, wie der Teufel aus dem Himmel geworfen wurde. Ich habe das neulich mal gefunden, ich lese das mal vor. Du warst ein glänzender Schirm der Cherub und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Gott hatte seinem fast höchsten Engel alles gegeben. Schönheit, Weisheit, Macht. Und dann hebt er irgendwann ab und will selbst Gott sein. Und das hat ihn dann zu Fall gebracht. Ich glaube, es wäre jetzt zu einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen, die so mit Gott gar nichts am Hut haben. Wir kommen als Christen auch mal ganz schnell in so ein Fahrwasser rein. Ich habe diese Woche einen Artikel über die evangelikalen Christen in Amerika gelesen. Ich habe die, muss ich ganz ehrlich sagen, immer so ein bisschen bewundert. Mit ihren Mega-Churches, diese powervollen Predigten, die Musik. Und die haben wirklich sehr gute Bibelausleger und Prediger. Evangelikale Christen in Amerika sind konservativ. Das ist so eine stehende Größe, auf denen die Republikaner immer setzen können. 81% der Christen wählen die Republikaner, was vielleicht auch nicht so das Schlimmste ist, wenn es zum Beispiel um die Abtreibungsfrage geht. In der Newsweek stand letzte Woche ein Bericht, dass den evangelikalen Christen Jesus nicht konservativ genug ist. Und einige Aussprüche von Jesus, die werden mittlerweile weggelassen. Die werden nicht mehr vorgelesen in den Gemeinden, die werden auch nicht gepredigt. Da kamen dann nämlich so Sprüche wie, was? Wer hat gesagt, ich soll auch die andere Backe hinhalten? Wir sind Americans. Niemand schlägt uns ungestraft, wir schicken da die Marines rein. Aber auch hier, genau vor unserer Tür, wir müssen noch gar nicht mal über den großen Teich gehen, gucken wir mal in unsere Gemeinden und Kirchen. Den Mitgliederschwund der evangelischen katholischen Kirche, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Das ist halt, es wird immer mehr, dass Leute der Kirche den Rücken zuwenden. Viele Gemeinden passen sich aus Angst, immer weitere Mitglieder zu verlieren, deshalb den gesellschaftlichen Strömungen an. Soll Gott wirklich gesagt haben, dass dieses oder jenes Sünde ist? Wir müssen die Bibel unseren heutigen Bedürfnissen doch anpassen. Bibel ist ja eine Auslegungssache. Oder am besten die Bibel neu schreiben. So Sprüche habe ich auch schon von der Kanzel gehört. Aber ich denke, Politik und der Mainstream, der sollte nicht unseren Glauben bestimmen, sondern unser Glaube an Gott sollte Einfluss auf die Politik und auf unser gesellschaftliches Leben nehmen. Weil sich Gott nicht verändert. Gott ist heute noch derselbe wie noch vor ein paar tausend Jahren. Und die meisten Probleme und auch gesellschaftlichen Strömungen, die gab es schon damals. Gott hat sicherlich auch damals schon den heutigen Zeitgeist im Blick gehabt. Ich denke, das ist für Christen auch eine Riesenherausforderung hier, mal gegen den Strom zu schwimmen. Einfach der Welt zu zeigen, dass es auch anders geht. Und ich hatte gestern ein Gespräch mit jemandem, der sagte, ich bin in eine Gemeinde gegangen, in eine Kirche gegangen, weil ich einen festen Halt suchte, weil ich eine klare Botschaft haben wollte der Bibel und nicht so ein Wischiwaschi. Und ich denke, viele suchen eben auch nach diesem Halt. Die Bibel ist nicht überholt, die ist noch genauso aktuell wie vor ein paar tausend Jahren. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, die Regeln im Umgang mit Geld, ist mir damals in BWL auch nicht gepredigt worden, aber hat der Lehrer gesagt, dass in der Bibel die Dinge auch immer noch Relevanz haben und stimmen. Und da hat er auch recht gehabt mit. Oder auch die Erziehungstipps, die in der Bibel stehen, die kann ich heute noch anwenden. Die schaden keinem. Wir können uns immer noch ganz auf Gottes Wort verlassen. Und wenn wir uns auf Gottes Wort verlassen, dann wird Gott auch in uns, wird er in dir wirken. Und dann merkst du, wie du dich immer mehr selbst veränderst. So wie Paulus an die Galater schreibt, die Frucht des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen dies alles, da steht kein Gesetz. Das wirkt in dir, in deinem Innern und das geht auch nach außen, das geht auch auf dein Umfeld über. Um nochmal auf Gottes Schöpfung zurückzukommen, wenn der Geist Gottes in dir wirkt, dann bekommst du auch eine ganz andere Sensibilität, mit Gottes Schöpfung umzugehen. Die ist uns nämlich anvertraut worden. Der Mensch, der hat nie irgendwas verbessert, wenn er nach seiner Weisheit in die vollkommene Schöpfung Gottes eingegriffen hat. Meistens hat sich was verschlechtert. Aber Gott will, dass wir uns ganz auf ihn einlassen. Dass wir Gott immer mehr Raum in unserem Leben geben, dass wir uns an ihm festkleben. Vielleicht sagst du dir gerade, ich habe da schon mal für gebetet in meinem Leben. Ist nichts passiert, ich spüre nichts, spüre keine Veränderung. Ich bin neulich nochmal über einen Bibelabschnitt gestolpert. Ich bin diese Woche nur gestolpert. Ihr hört. Und zwar, der steht im Zweiten Könige, wer es mal nachlesen möchte, ich habe das jetzt hier nicht für die Leinwand gemacht, ich erzähle es nur mal nach, Zweite Könige 13, wer es mal nachlesen möchte, da geht es um König Joasch, einem König in Israel, von dem wurde gesagt oder wird geschrieben, er tat, was böse war in den Augen des Herrn und er hat das Volk Israel eben ziemlich gottlos regiert. Und trotzdem besucht er den Propheten Elisa auf seinem Sterbebett. Israel wurde zu der Zeit bedroht von den Aramäern. Vielleicht ist Joasch verzweifelt und sucht als letzte Möglichkeit den Propheten auf. In Elisas Zimmer, da liegen Pfeile rum und Elisa sagt, nimm die Pfeile und schlag sie auf den Boden. Joasch denkt, vielleicht, was soll das jetzt? Ja, er nimmt dann die Pfeile und macht so ganz zögerlich, schlägt dreimal damit auf den Boden und hält dann inne. Da wird Elisa sauer und sagt, hättest du 5 oder 6 Mal geschlagen, hätte Gott dir Aram ganz in deine Hand gegeben. Aber du hast nur 3 Mal geschlagen, dann wird Gott dir auch nur 3 Siege über den Feind geben. Vielleicht bist du auch nur eher zögerlich in deinem Gebetsleben. Vielleicht hast du nicht oft genug gebetet oder hältst inne wie Joasch, weil du zweifelst, ob das überhaupt was bringt, ob das überhaupt funktioniert. Und Paulus schreibt aber, seid beharrlich im Gebet. Weil Jesus hat uns doch die Zusage gegeben, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Gott hört auf dein Gebet. Gott kann Veränderung schaffen. Schauen wir nochmal in unseren Text. Der fing ja so an. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden, Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Ich liebe ja diese Stellen, wenn ich darüber predigen soll in der Bibel, wo ich erstmal überhaupt nicht weiß, worum es hier geht. Geht vielleicht euch auch so. Ich musste mich da erstmal ein bisschen schlau machen. Der Libanon, das ist ein Gebirge, 3000 Meter hoch, der ist im Winter, sind die Höhen auch mit Schnee bedeckt. Zur damaligen Zeit war das Gebiet sehr stark bewaldet. Die Zedern, das sieht man ja auch in der libanesischen Flagge, ist so das Wahrzeichen vom Libanon. Aber das Gebirge ist ziemlich abgeholzt, gibt noch so ein kleines Reservat, wo noch so ein paar Zedern stehen, kann man besichtigen gegen Eintritt. Naja, auf jeden Fall, damals war es sehr stark bewaldet. Und Gott sagt, diesen Wald, ich kehre das um. Ich mache daraus einen Fruchtgarten, ich mache einen Obstgarten, Gemüsegarten daraus, von jetzt auf gleich. Und der Fruchtgarten, der hier bemerkt wird, das ist ein anderer Berg namens Karmel, der ist weiter südlich in Israel. Das war damals so ein Fruchtgarten und den mache ich zu einem Wald. Ich kann das alles von jetzt auf gleich umdrehen. Wenn du in so einer verfahrenen Situation steckst und siehst keine Lösung, aus dieser Krise rauszukommen, Gott kann das umdrehen. Gott kann dir Wege, neue Wege auftun, wie du in der Situation agieren sollst. Genauso wie Gott in die Natur eingreifen kann, kann er auch in dem Innersten eines Menschen eine Verwandlung vornehmen. Er wird dich verändern. Und er kann auch die anderen um dich herum verändern. Für dich stellt sich da nur die Frage, glaubst du das? Kannst du Gott vertrauen? Oder um bei der Frage vom Anfang zu bleiben, woran klebst du dich fest? Klebst du an dieser Welt, die dir einbläuen will, dass wir alles aus unserer Kraft heraus besser machen können? Oder klebst du dich an Gottes Verheißung fest? Vertraust du auf Gott? Vertrauen auf Gott heißt ja nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollen. Mein Arzt, der kann sicherlich für mich beten, wenn ich mir das Bein gebrochen habe. Er kann aber auch vor meiner Operation Gott bitten, dass er die Geschicke seiner Hände lenkt. Lass uns alles, was wir machen, in der Kraft Gottes tun. Ich habe eingangs gesagt, heute geht es um Leben und Tod. Jetzt sind wir noch in der Gnadenzeit. Das sagt eigentlich unser Text aus. Wir leben in der Gnadenzeit. Wir können uns jetzt entscheiden. Leben wir mit Gott? Bauen wir unsere Beziehung zu ihm auf und aus? Dann werden wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Lehnen wir das ab? Vertrauen wir nur auf unsere Kraft? Dann werden wir auf ewig verloren sein. Ich habe Ostern ein Buch von Arnold Fruchtenbaum gelesen, da ging es darum, wie die Bibel die Hölle beschreibt. Ich kann nur sagen, ich will da nicht hin. Und Gott will nicht, dass irgendein Mensch dahin geht. Aber das liegt nur in unserer, das liegt in deiner Entscheidung, wo du die Ewigkeit verbringst. Ich bete noch mit uns. Ja, Vater, danke, dass du uns diese Gnadenzeit gegeben hast. Danke, dass du uns immer wieder rufst, zu dir rufst. Dass du rufst, kehrt um. Vater, du willst nicht, dass irgendein Mensch verloren geht, aber du hast auch gesagt, dass der Weg zu dir nur über Jesus geht, der unsere Schuld auf sich genommen hat, der dafür gestorben ist. der den Tod überwunden hat. Wir müssen uns schon zu dir bekennen. Und Vater, danke, dass wir dir alles, was uns bedrückt, alles geben können. Alle Schuld, unsere Sünden, alle unsere Angst, unsere Depressionen, den Krebs, die Streitereien, die Bitterkeit in uns, die uns den Blick auf dich vernebeln. Nimm du das weg. Nimm uns an, fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Komm auf uns und wirke in uns. In Jesu Namen. Amen.